Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Mach was Vernünftiges, haben sie gesagt. Mach was Seriöses, haben sie gesagt. Und jetzt sitzen wir hier als Medienunternehmer und als Unternehmer, haben Papphüte auf und wundern uns ein bisschen, wie zum Geier konnte das passieren. Aber der Aufzug, den wir nur kurz tragen, hat heute einen Grund. Wir feiern Geburtstag und zwar den 25. Geburtstag vom QQQ, von dem Nasdaq 100 ETF schlechthin. Wir schauen mit euch in die Geschichte rein. Wir schauen uns an, wie sich das Ganze entwickelt hat, was es alles so mit Klumpenrisiken auf sich hat. Und auch Christian wird nicht die ganze Sendung über so pikiert gucken wie jetzt gerade. Aber zum Start legen, wenn wir dann gleich loslegen mit dir, Uli, der du zum zweiten Mal heute zu Gast bist, da geht es dann eben um diese sehr, sehr eindrucksvolle Geschichte. Und das gibt's heute, wie immer, bei Echtgeld TV nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
So, jetzt befreit und ohne Hut. Uli Kort, schön, dass du da bist. Servus. Invesco heute zum 10. Mal dabei. Also auch da haben wir ein kleines Jubiläum.
Cool.
Und wer Invesco ist, das wissen inzwischen alle. Wer du bist, Uli Kort, das wissen auch alle. Ich kann es nochmal nennen. Du hast natürlich wie alle einen schönen Titel. Head of Wholesale and ETF Germany. Aber die Anfangsfrage, die ja vielleicht den einen oder anderen auch bewegt. Tobias hat es eben schon gesagt. Nasdaq 100 ETF, der heißt in den USA QQQ. Das ist das Ticker-Symbol. Warum ausgerechnet das?
Bevor ich starte, wir feiern ja Geburtstag, wollte ich euch erstmal ein Geschenk dalassen.
Ja. Immer gut. Kein Hut mehr, oder?
Ihr werdet beschenkt. Ja. Deswegen gibt es hier die Invesco Goldtasse.
Ja.
Einmal für dich, Christian.
Ich reiche die mal durch.
Einmal für dich, Tobias, oder umgekehrt.
Die sieht
umgekehrt
einfach so unauffällig aus. Ja, das ist einfach, das ist
du musst
Understatement.
Du musst sie bitte mit dem Logo nach vorne drehen, damit ihr das auch alle sehen könnt.
Understatement pur.
Ja. Absolut. Nee, das hat einen Hintergrund. Die ist für unseren Invesco Physical Gold ETC, haben wir die entwickelt oder entworfen. Aber wir wollen ja heute über den QQQQ bzw. über den Nasdaq reden. Und Christian, du hast es ja schon gesagt, 25 Jahre. Warum heißt das Ding QQQ? Der wurde am 10. März 1999 aufgelegt. Damals gar nicht von uns, sondern von der Nasdaq selber. Also die Nasdaq hat selber den QQQ Trust aufgelegt. Der wurde dann aber an Invesco PowerShares irgendwann mal übertragen, weil es natürlich keinen Interessenskonflikt geben sollte und wird auch Cubes oder Cube genannt. Also warum der so heißt, da musst du Nasdaq fragen. Das war, glaube ich, eine Marketing-Exercise damals, aber ist auf jeden Fall ein toller, spannender Name. Und genau, seit 2007 ist er eben bei Invesco, dann unter der Brand Invesco wird er genannt und hat jetzt 25-jähriges Jubiläum, ist mit 250 Milliarden einer der größten und liquidesten ETFs.
Passt auch voll gut, ne? Total. 25 Jahre, 250 Milliarden Dollar Assets under Management.
Ich habe gestern extra noch mal 2-3 Dollar reingelegt, damit wir die 250 Milliarden kriegen. Nee, vorneweg. Das Produkt ist nur in den USA registriert. Wir nehmen das natürlich zum Anlass, hier heute 25 Jahre Geburtstag zu feiern. Aber für Europa haben wir natürlich viel bessere Produkte, die viel besser passen. Der EQQQ, also wirklich die europäische Version. Ja, der wurde 2002 aufgelegt, ist noch nicht ganz so alt, hat 10 Milliarden Assets under Management, aber auch ein super schönes Produkt.
Ja, und du hast ein bisschen über die Zeitschiene gesprochen. Und da ist ja relativ viel Zeit vergangen dann, wenn man mal anschaut, wann die Nasdaq an sich gestartet ist. Ja, Startschuss fiel am 8. Februar 1971 als Handelsplattform zunächst. Das war ja keine richtige Börse. Dann gab es, wie es sich für so eine Plattform gehört, am Anfang den einen oder anderen Skandal, aber es hat sich durchgesetzt. Es kamen mir dann auch spannende Unternehmen an die Börse. Und dann hat man sich 1985 entschieden, jetzt sind so viele Unternehmen da, dass man einen Top-Index, einen Auswahlindex machen kann. Das war dann der Nasdaq 100. Und dann hat es aber trotzdem nochmal 14 Jahre gedauert, bis dann endlich ein ETF kam. Woran liegt das, dass der Nasdaq so lange nicht en bloc investierbar war, obwohl es ja in den USA schon viel länger diese Tradition des Indexing gibt, nicht zuletzt durch Jack Bogle, über den wir ja hier auch eine Folge gemacht haben?
Ja, es ist eine spannende Frage. Ich kann es dir gar nicht beantworten, ehrlich gesagt, weil wie gesagt, Nasdaq hat den QQQ eben selbst initiiert. Aber in den USA ist es auch ein bisschen anders mit der Lizenzvergebung von ETFs. Das ist anders als in Europa. Deswegen gibt es auch nur einen Anbieter quasi, der Nasdaq ETF anbietet. Und das sind eben wir. Und sonst sind die Indexanbieter da sehr restriktiv, was so Indexlizenzen angeht.
Es gibt keine anderen Produkte auf dem Nasdaq 100 in den USA?
Nur wir.
Das Land of the Free mit der Konkurrenz und dem total kapitalistischen Ansatz lässt nur einen zu.
Ja.
Es ist ja nicht das Land of the Free, das ist die Nasdaq. Ihr habt ja sowieso eine recht enge Beziehung mit der Nasdaq, was wir ja auch schon mal thematisiert hatten hier, weil eine ganze Reihe von Nasdaq-Indizes, also Schwesterindizes vom Nasdaq 100 auch lizenziert. Und die Nasdaq schaut halt, wer das Produkt gut kuratiert. Absolut. Und man will da nicht unbedingt Wettbewerb. Ein Thema, was auf der Zeitachse natürlich klar ist, ist für viele Zuschauerinnen und Zuschauer vielleicht noch nicht so klar, 1999 wäre eine ganz besondere Zeit. Erklärt vielleicht auch damals, warum es diesen ETF geben musste, denn der New Economy Boom, der Internet Boom, der war da schon im Gange, noch nicht auf dem Höhepunkt, aber
fast, ne?
Es gab schon einiges damals an Aufregung und dass die Nasdaq sich da entschieden hat, okay, nicht nur einzelne Aktien, sondern wir packen jetzt auch mal den Rapper drumherum und machen das als ETF handelbar, erklärt sich natürlich sicher auch ein bisschen aus dieser sehr, sehr besonderen Zeit, die wir ja miterleben durften.
Und ich finde vor allen Dingen noch was anderes kommt hinzu. Also man muss ja auch mal hervorheben, dass wir bei dem Unterwasserchart, den wir auch vorbereitet haben, etwas sehen, was recht frappierend ist und was dieses alte IPO-Thema wieder aufgreift. Wenn etwas neu dann herauskommt, wenn es dann wirklich verbrieft ist, dann geht es des Öfteren erstmal in den Süden. Und das kann man ja hier wirklich auch sehr, sehr deutlich sehen, dass es eben über 80% kurz nach dem Auflegen dieses ETF dann auch wirklich mit dem Nasdaq 100 erstmal in den Keller ging. Und das, worauf ich dann eigentlich hinaus will, was ja dann im Grunde genommen die Schwäche auch hier in Deutschland war, dass wir mit dem NEMAX 50 im Grunde genommen so eine Art Konkurrenzprodukt hatten, was durchaus vergleichbar, wir müssen uns da nicht verstecken mit der Performance, vergleichbar gefallen ist. Aber bei uns war es dann eben so, ah nee, das lassen wir dann mal bleiben, das machen wir dann anders. Dann gab es quasi ein Vakuum, dann wurde irgendwann der Tech-Dax ins Leben gerufen. Und hier hat man durchgehalten. Weißt du da aus der Historie was drüber, wie das damals so ablief, warum man sich seitens der Nasdaq da offenbar nicht mit einer Einstellung beschäftigt hat und wie diese Zeit dann auch für euch als dann der Partner der Nasdaq war?
Nee, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen, was die Beweggründe der Nasdaq damals war. Aber ich glaube, nichtsdestotrotz, es war natürlich ein heftiger Marktverfall, aber dass man da wirklich über eine Einstellung drüber nachgedacht hat, warum?
Ich glaube, man muss sehen, dass die Nasdaq die Phase, die der neue Markt nach 2000 erlebt hat und die dann zum Exitus geführt hat, dass die Nasdaq diese Phase bereits in den 70er Jahren durchlebt hat. Sondern da ging es ja schon 1971 los und das war eine sehr wechselhafte Zeit. Mhm. Die Nasdaq war ja damals keine Börse im klassischen Sinne, sondern Nasdaq erklärt sich ja aus der National Association of Security Dealers, das ist letztendlich eine Brokervereinigung, die ein automatisiertes Handelssystem, Automated Quotation System, implementiert hat. und da Kurse gestellt hat. Das war ja am Anfang eher so ein OTC-Markt. Und da gab es natürlich eine ganze Reihe von Skandalen. Trotzdem hat sich dieser Handelsplatz dann nach diesen ganzen Irrungen und Wirrungen etabliert. Insbesondere ja dann auch in den 80er Jahren, wo dann ja so spannende Unternehmen kamen, wie beispielsweise Microsoft. Ja, die sind am 13. März 1986 an die Nasdaq gegangen. So, und die waren ja jetzt damals auch keine Pommesbude und erst recht 1990 keine Pommesbude. Und du schließt ja nicht einen solchen Handelsplatz dann, wenn es mal runtergeht. Das hatten wir eben am neuen Markt nicht. Wir hatten keine Unternehmen von der Geltung einer Microsoft.
Du musst ja auch mal so sehen, also die Nasdaq wird ja auch immer, klar, Technologieaktien ist natürlich auch ein sehr hoher Anteil von der Nasdaq, aber es sind natürlich nicht nur IT- oder Technology-Unternehmen. Und dieser Crash hatte natürlich mit dem neuen Markt in erster Linie natürlich die Tech-Unternehmen getroffen, aber davon waren ja dann, ich sage jetzt mal so, Non-Tech-Unternehmen nicht ganz so stark betroffen.
Der DAX lag da auch ganz gut unter Wasser.
Ja, absolut, absolut.
Ja. Na, aber es ist einfach, es drückt ja vielleicht auch ein bisschen diese andere Mentalität aus, ja. Die Amerikaner, die dann eben sagen, ja, dann ist es eben so, packen wir eben an, krempeln die Ärmel hoch, machen es neu, machen es besser und dann geht ja auch ein sehr, sehr beeindruckender Aufstieg wieder los, der allerdings auch eine Weile gedauert hat.
Ja, aber ich sag mal so, ich meine, wie du schon sagtest, Microsoft ist keine Pommesbude. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Drawdown die in der Spitze hatten, aber auch eine Amazon war ja, glaube ich, irgendwann mal 90% unter Wasser, bevor sie dann wieder ganz hochgekommen ist. Also es gibt ja diese Gefallenen, genau. Die dann nachher wieder komplett durch die Decke gegangen sind.
Und da gucken wir später ja auch noch drauf. Indexing ist ja das Grundprinzip des Survival of the Fittest. Ja. Und einige haben eben überlebt und einige Unternehmen, die damals 1999 auch vorne in der Gewichtung waren, die kennen jüngere Zuschauerinnen und Zuschauer heute gar nicht mehr.
Ja, stimmt, absolut.
Aber gucken wir vielleicht auch mal auf das, was dann in Europa los war und das, wie auch deutsche Anleger dann investieren können. Denn in 2002 ging es ja damit los, dass eine europäische Version aufgelegt wurde, der European QQQ,
ja, genau.
Passenderweise dann eben eQQQ, auf Xetra, interessanterweise zunächst als ausschüttendes Papier aufgelegt. Und 2018 kam dann die wahrscheinlich beliebtere, kannst du ja gleich was zu sagen, in einer thesaurierenden Form mit dazu. Wie ist das so von der Beliebtheit? Ist thesaurierend beliebter, ist ausschüttend beliebter, weil er auch älter ist, weil viel länger schon Geld reinfließen konnte?
Ja, es ist ganz interessant und es ist wirklich spannend zu sehen. Also ich würde tendenziell jetzt gerade immer eher thesaurierende persönlich bevorzugen, weil ich mir denke, für meinen Vermögensaufbau macht das total Sinn. Und gerade die Nasdaq, ich glaube, der Nasdaq 100 hat eine Dividendenrendite von 0,8% oder sowas um den Dreh. Das macht irgendwie wenig Sinn, dazwischendurch was auszuschütten. Aber es gibt wirklich, und das merken wir gerade auch so bei breiteren Produkten wie dem FTSE All World oder einem MSCI World, dass Kunden da gerne kontinuierliche Ausschüttungen haben, warum auch immer. Das ist, glaube ich, so ein psychologisches Ding.
Ding oder Sie wollen die Vorabpauschale vermeiden.
Oder so, ja.
Genau, die ist ja der Nachteil bei dem Thesaurierenden jetzt in Deutschland.
Ja, absolut. Aber klar, trotzdem 0,8% macht jetzt nicht so viel Sinn bei der Dividendenrendite. Bei uns, gerade bei dem Invesco eQQQ, das ist sicherlich so eine historische Thematik, dass man das tendenziell so gemacht hat, wie das in den USA damals dann auch war. Und dann hat man sich immer stärker dem europäischen Markt genähert. Also ich selbst bin ja Source-ETF-Kind, was Invesco ja auch aufgekauft hat 2017. Und dementsprechend haben wir da sehr viel mehr thesaurierende Produkte gemacht. Und dann hat man sich die Produktkategorien eben angeschaut und dann natürlich auch unterschiedliche Varianten aufgelegt. Wir haben ja auch einen Swap-basierten Nasdaq-ETF, einen Nasdaq-100-ETF, damit man eben die Quellensteuer komplett vermeiden kann und so natürlich auch nochmal ein Outperformance-Potenzial hebt. Und da kann sich jeder Investor natürlich das Produkt aussuchen, was ihm am besten oder ihr am besten gefällt.
Und da bietet sich dann der Besuch bei euch auf der Website an, wo man bestimmte Sachen vergleichen kann. Was man übrigens auch auf so einen Webseiten vergleichen kann, ist ein ganz wichtiger Punkt, auf den unsere Zuschauer auch total stehen, nämlich den Kostenvergleich. Und wenn man sich den Kostenvergleich mal macht, beispielsweise zu einem S&P oder zu den USA, dann stellt man fest, dass ein Total Expense Ratio von 0,3 so im Bereich ist, wo wir sagen, ja, ist okay bis gut, also ja. Aber wo man dann feststellt, Moment mal, das ist ja 10 Basispunkte, was in ETF-Welten ja dann schon ein ganz schöner Schluck aus der Kostenpulle ist, mehr als in den USA. Und vor allen Dingen, wo ihr sehr, 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 sehr wettbewerbsintensiv unterwegs seid mit eurem S&P-Produkt, der eben 25 Basispunkte niedriger bei den Gebühren angesiedelt ist. Wie kommt es hier zu diesen 0,3%?
Das ist einfach historisch bedingt. Ne? Also man hat damals dann gesagt, okay, wir legen das Produkt in Europa auf zu 0,3%. Ich war damals nicht dabei, deswegen kann ich dir die genauen Beweggründe nicht sagen.
Aber könntest du ja jetzt mal nachfragen.
Es ist natürlich auch immer so ein bisschen dem geschuldet, was macht der Wettbewerb? Ja, und wenn man sich da andere physische Produkte anschaut, es gibt da ja einen sehr großen Anbieter, der auch 2 Produkte hat. Die kosten, glaube ich, 0,31 und 0,33%. Da gibt's aber ein irisches Domizil, genauso wie unser EQQQ, der eben 15% Quellensteuern abführen muss. Und ein anderes Produkt, was in Deutschland domiziliert ist, wo man sogar 30% Quellensteuern abführen muss. Deswegen ist aus meiner Sicht der Total Expense Ratio hier gar nicht so entscheidend, sondern viel entscheidender, wie geht man mit den Quellensteuern um und über die Swap-Variante. Also ich habe den Swap-basierten Nasdaq-ETF von uns, weil er eben 100% Dividendenrendite ausschüttet oder dann eben thesauriert. Und der kostet auch nur 0,2%. Ja, also das war dann eine spätere Zeit, wo die Total Expense Ratios auch schon ein bisschen stärker unter Druck geraten sind. Und dementsprechend haben wir den dann natürlich auch ein bisschen günstiger gemacht. Kurz noch zum S&P. Ich meine, das ist der ETF in Europa, der meist umkämpfteste ETF in Europa bei den institutionellen Kunden. Deswegen ist der Druck da auch am höchsten. Spider hat ja kürzlich, oder SPDR hat ja letztens auf 0,03% gesenkt. Ist aber auch ein physisches Vehikel, nicht wie unser, ein synthetischer, wo wir dann eben auch nochmal diese Quellensteuervorteile haben und dementsprechend das Produkt trotz etwas höherer, wir kosten ja 5 Basispunkte Management-Fee, einfach eine deutlich bessere Performance liefern. Und da muss man sich dann als Investor einfach immer fragen oder als Retailer auch, bin ich bereit, einen Swap-basierten ETF zu nehmen oder will ich lieber ein physisches Produkt haben? Und da muss halt jeder für sich selbst entscheiden.
Aber so in den Bereichen kann es dann auch nur noch darum gehen, vor allen Dingen Marktanteile zu bekommen und damit dann eben auch mit einem Top-Produkt den Fuß in der Tür beim Kunden zu haben, um ihm andere Produkte auch anzubieten, mit denen man auch selber als Institut Geld verdienen kann. Weil mit 5 Basispunkten, ganz ehrlich, das kann jetzt nicht so besonders deckungsbeitragsintensiv sein.
Absolut. Und trotzdem habe ich euch noch eine goldene Tasse mitgebracht, oder?
Darum geht's ja, da geht's ja auch um ein anderes Produkt. Da steht ja Investco
für die Goldene. Aber du hast natürlich völlig recht. Also wir versuchen natürlich immer, den Kunden bestmögliche Produkte zu liefern. Da ist ein Faktor sicherlich auch die Managementgebühr. Aber beim S&P ist es wirklich so, das ist wahrscheinlich der ETF mit den meisten, also der am meisten nachgefragteste Index für ETFs. Und gerade bei institutionellen Investoren extrem beliebt, weil das einfach der größte Teil der Benchmark ist. Wenn man die meisten institutionellen Investoren nutzen ja als Aktienbenchmark den MSCI World oder MSCI All Country World und unterteilen dann aber die einzelnen Regionen und dann wird der US-Anteil natürlich über den S&P 500 genommen. Und das ist natürlich das größte Bucket. Und da wollen wir als Anbieter natürlich rein. Und da, wie du es gerade angedeutet hast, ist man auch mal bereit, ein bisschen weniger Fees zu vereinnahmen, wo man dann aber vielleicht die Möglichkeit hat, große Flows einzusammeln.
Eine Sache, die noch ganz wichtig ist, weil Uli die eben in einem Nebensatz so ganz kurz erwähnt hat beim S&P mit dieser Quellensteuer und der vollen Anrechnung. Wenn euch das noch mal ein bisschen intensiver interessiert, wir haben zum S&P 500 mal einen Deep Dive gemacht. Der wurde von euch gewünscht. Und da, wenn ich mich richtig erinnere, was auch immer angezweifelt werden darf, da haben wir meiner Meinung nach auch über dieses Thema Quellensteuer gesprochen und wie ihr davon profitieren könnt. Von daher der Hinweis, einfach noch mal in der Historie. Oder wenn der Sebastian das schnell hinbekommen hat, ist hier, irgendwo hier auf diesem Screen, für die Podcast-Hörer jetzt ein bisschen doof, einen Videolink angebracht, wo ihr ihn könnt.
Ich kann es noch ganz kurz erklären, ganz kleiner Ausflug. Also 2017 gab es einen US Higher Act, 871M, kann man gerne mal googeln. Da hat die US-Regierung beschlossen, dass derivative Produkte, also Swaps, auf liquide Indizes wie den S&P oder Nasdaq von der Quellensteuer ausgenommen sind. Und dementsprechend müssen da keine Quellensteuern abgeführt werden, sondern man erhält 100% der Dividenden. Wenn man einen physisch replizierenden ETF hat, wo physisch Dividenden anfallen, dann fallen eben Quellensteuern an. In Irland 15% Quellensteuern, in Deutschland 30% Quellensteuern.
Das würde ich mir auch wünschen, dass unsere Regierung sowas auch mal beschließt, dass irgendetwas nicht besteuert
wird. Das wäre cool.
Das wäre großartig. Wir erleben immer das Gegenteil davon. So, jetzt haben wir aber genug über die Verpackung gesprochen. Ja. Jetzt reden wir mal über das, Index, was drin ist, nämlich über den Index, über die Aktien. Und wir haben das bei dieser S&P-Sendung auch gehabt. Da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, was man alles am S&P verbessern möchte. Ganz viele Stellschrauben, ja. Aber das Schöne bei diesem Nasdaq 100 ist ja, der ist erfolgt zu dieser Devise, die ich auch gerne mag, KISS. Ja, keep it simple, stupid, ganz simples Indexkonzept. Es sind einfach die 100 höchstkapitalisierten Unternehmen der Nasdaq. Inzwischen eben nicht nur ein Quotierungssystem, sondern wirklich ein Börsenplatz, der in Wettbewerb steht in den USA mit der NYSE, mit der New York Stock Exchange. Da nimmt man die Top 100 raus mit einer wichtigen Regel, nämlich keine Finanzwerte. Ich dachte, du wolltest jetzt was dazu sagen.
Ich habe das nicht so entschieden. Okay. Also, hat keine Finanztitel. Und das hat natürlich über spezifische Zeiten sicherlich auch geholfen. Ja?
Das hat sicher geholfen, wobei es einen Finanztitel eigentlich schon gibt, zumindest einen Titel, der inzwischen als Finanztitel kategorisiert ist. Und das ist eine Aktie, die gerade in Deutschland neuerdings sehr kontrovers diskutiert wird, nämlich PayPal. Ja, war klassisch Technologie, ist inzwischen geschlüsselt als Finanz, aber darf noch drin sein. Ansonsten natürlich das große Thema Technologie. Ja. Die Nasdaq wird ja immer als Technologiebörse bezeichnet. Ist es von ihrer Herkunft ja auch wegen dieses vollelektronischen Handelssystems, was in den 70er Jahren eine ganz großartige Geschichte war. Und man hat dann eben diesen technologischen Ansatz genommen, um vor allen Dingen jüngere Wachstumsunternehmen auch anzusprechen. Das ging vom Image her Hand in Hand. Die Zulassungsbarrieren früher an der Nasdaq waren ja auch geringer als an der NYSE. Ich glaube, es ist auch heute noch so, dass das Listing
geringer, die Gebühren, oder?
Genau, das Listing ist auch heute noch wohl günstiger als an der NYSE. Aber das ändert alles nichts daran. Technologie ist das ganz große Thema bei der Gewichtung und da ist der große Faktor IT. Wie steht ihr zu diesen ganzen großen Klumpenthemen?
Ja, ich sag mal so, also wenn man sich jetzt mal 1999 anschaut, also zu Zeiten, als der Nasdaq 100 initiiert wurde, da hat der Tech-Anteil sogar 70% ausgemacht. Jetzt gab es zwischendurch mal eine kleine Aufschlüsselung, aber um das mal etwas simpler zu halten, aktuell sind eigentlich nur 50% Tech- oder IT-Titel drin. Ja, und man spricht ja auch immer davon, ist das Ganze jetzt schon überbewertet? Bildet sich da vielleicht irgendeine Technologieblase, die jetzt platzt, dieses ganze KI-Thema? Und da muss ich wirklich sagen, also wenn man sich mal die nackten Zahlen anschaut von 1999, da hatten wir Bewertungsniveaus von dem 72-fachen oder 73-fachen des Gewinnwachstums. Und das ist heute nur halb so groß. Ja, wenn man sich die Magnificent Seven und dergleichen auch anschaut, die Free Cashflows sind deutlich höher. Also sie sind 4-5-mal so hoch. Also das ist alles schon sehr, sehr stabil. Also man redet ja auch oft darüber, auf wie viel Cash-Reserven Apple oder Meta oder Alphabet und so weiter sitzen. Ja, und da soll mir erstmal jemand sagen, was denn eine bessere Alternative wäre. Ja, und das ist schon ganz spannend zu sehen. Aber die Konzentration ist natürlich hoch. Das ist deutlich richtig. Aber ich glaube, wenn man auch die letzten 1-2 Jahre sich anschaut, was denn wirklich gelaufen ist, dann dann war das eben die Magnificent Seven und dann muss man vielleicht auch im Nasdaq investiert sein, wenn man das mitnehmen möchte.
Wobei man ja immer berücksichtigen muss, dass die Magnificent Seven eben nicht Technologie sind, zumindest nicht, wenn wir in dieser klassischen Sektorklassifizierung sind, die ihr ja auch in unserem Echtgeld-TV-Fondsporträt auf der rechten Seite findet. Sondern Technologie heißt ja dort IT, das ist im Wesentlichen Hardware, Software, einschließlich Halbleiter. Aber da ist eine Apple mit dabei, da ist eine Microsoft mit dabei, da ist eine Nvidia drunter subsumiert. Aber es gibt ja dann noch als nächst höher gewichtete Sektoren Kommunikation mit 15% und zyklischer Konsum mit 13,6%. Und Kommunikation, das ist 11,5% Meta plus Alphabet plus Netflix. Und zyklischer Konsum bei diesen 13,6%, das sind 9% Amazon, Tesla und Booking. Ja. Also sehen wir, die Magnificent Seven verteilen sich so ein bisschen.
Ja, genau. Nee, und das ist auch, glaube ich, das Spannende und vor allen Dingen, also wenn man das jetzt auch mal rein vergleicht, 100 Titel ist ja immer noch eine, also kann man sagen, ist konzentriert, aber das gegenüber einem DAX 40 sind jetzt auch nur, ist jetzt auch eine hohe Konzentration, ja. Also das ist immer alles sehr, sehr relativ betrachtet.
Das ist übrigens voll witzig, ne? Wenn man sagt, also bei einem ETF gelten 100 Titel als konzentriert. Wenn jetzt jemand sagt, ich habe 100 Aktien im Portfolio, sagt man, du bist ja wahnsinnig, so viele Aktien drin. Ne?
Ja, du hast recht. Oder ich meine, also mein Titel ist ja Wholesale und ETF. Also das impliziert ja auch aktiv gemanagte Fonds. Und da wollen viele Kunden auch wirklich nur 30, 40 Titel sehen. Ne? Also das ist schon spannend.
Das ist übrigens jetzt ein geniales Stichwort, was Uli liefert. Wholesale. Ja, weil das führt mich dazu, dass es eben im Nasdaq 100 viel Technologie gibt, egal wo es jetzt einsortiert wird, aber nicht nur Technologie, sondern es gibt dort tatsächlich ein Unternehmen, das auch Wholesale im Namen hat, nämlich Costco Wholesale. Yeah. Ja, ein Unternehmen, was klassisch eigentlich Old Economy ist, eigentlich ja mit diesem Kundenkartensystem so das Vorbild dann wiederum für Amazon Prime, eine fulminante Wachstumsstory dahingelegt hat. Aber symptomatisch dafür ist, wir haben im Nasdaq 100 doch so 2-3 Dutzend Unternehmen, die nicht klassisch Tech sind, von denen aber viele das Prädikat Wachstumsunternehmen auch über lange Zeiträume sich verdient haben.
Ja, ich meine auch sowas wie PepsiCo und sowas, ne? Oder Coca-Cola, jetzt nicht in den USA, aber die Vertriebseinheit von Europa und Asia Pacific.
Genau, also die Coca-Cola Europe Pacific, über die haben wir auch schon mal hier eine Sendung gemacht.
Das ist schon wirklich sehr spannend. Aber wie gesagt, also man assoziiert es natürlich immer sehr stark mit dem Tech-Bereich. Aber du hast es auch vorhin gesagt, keep it simple, ja, ist wirklich hochinteressant, wie über diese 25 Jahre oder auch seit 1985, seitdem es den Nasdaq 100 gibt, wie der Index sich eigentlich wirklich gewandelt hat. Ja, also ich habe mal nachgeschaut, 1985, davon sind noch 10 Titel oder unter 10 Titel wirklich im Nasdaq 100 drin, die damals auch wirklich schon drin waren. Und ich glaube, insgesamt über die ganze Zeit waren es über 500 Unternehmen, die wirklich im Nasdaq 100 enthalten waren. Also das heißt, es ist schon Bewegung drin. Ja, und das ist auch das Schöne, finde ich, an ETFs oder Indexmethodologien, auch wenn sie vielleicht sehr simpel sind, dass sie über die Zeit dann doch sich ändern. Und dann eben auch, darauf gehen wir ja gleich nochmal ein, eben auch Titel drin sind, die mal ganz oben standen. Und dann aber auch mal wieder komplett rausfliegen, ja, oder vielleicht sogar pleite gehen. Also ich denke jetzt zum Beispiel, direkt fällt mir ein, BlackBerry war sicher mal eine riesen Erfolgsstory, war auch mal unter den Top Ten eine Zeit lang.
Im Jahr 2009 war das der 10. größte
so lange
Wert.
Her. Aber ja, das interessiert BlackBerry heute keinen mehr, also über die redet wirklich keiner mehr. Aber was wirklich cool ist, das muss ich echt sagen, das hat mich auch überrascht. Du hast sie vorhin schon angesprochen, Microsoft eigentlich immer erster oder zweite Position im Nasdaq 100. Also das ist wirklich eine tolle, tolle Erfolgsstory, tolles Unternehmen.
Ja. Aber das Thema Klumpenrisiko haben wir natürlich trotz allem und wir haben es in den letzten Jahren auch stärker ins Bewusstsein kommen lassen. Die glorreichen sieben sind das eine, die haben ungefähr 40% am gesamten Index. Die Top 10 selber notieren im Moment bei 50%, alleine Microsoft und Apple im Moment bei knapp 17%. Was übrigens ein drastischer Rückgang gegenüber dem ist, was wir beim letzten Mal hatten. Da war es im Mai 23 war es so, dass Apple und Microsoft zusammen 26% hatten. Also hier wird auch nochmal deutlich, da wird nicht gekappt, da wird wirklich nach Kapitalisierung gegangen. Es wird angeguckt, wie ist die Kapitalisierung verteilt und dann wird entsprechend festgelegt. Aber wie seht ihr generell dieses Klumpenthema und wie stark spielt es beispielsweise auch bei institutionellen Kunden eine Rolle, die ja auch die Möglichkeit haben, auf ein gleichgewichtetes Produkt zu gehen?
Ja, absolut. Also das gerade bei institutionellen Kunden, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, deswegen ist der S&P eigentlich auch viel umkämpfter, was das ganze Thema angeht, spielt jetzt in Deutschland der Nasdaq als Index nicht so eine super krasse Rolle, weil das eigentlich eher eine Off-Benchmark-Wette ist, wenn du so willst. Weil es wirklich da ist man sehr breit im Aktienuniversum unterwegs. Ich hatte ja vorhin gesagt, MSCI World eigentlich für die entwickelten Länder. Und dann wird der S&P immer sehr, sehr häufig vorgenommen. Aber selbst da redet man ja schon über eine sehr hohe Konzentration. Ja, also man hat das ja gesehen, die Magnificent Seven haben ja letztes Jahr alleine irgendwie, ich glaube, von 25% Performance haben sie, glaube ich, fast 23 oder 24% oder sowas ausgemacht. Ich habe jetzt die Zahl nicht mehr im Kopf, ganz genau, aber wirklich extrem hohe Konzentration. Und das ist wirklich ein Punkt, der spielt bei den institutionellen Kunden natürlich schon eine extrem große Rolle. Aber da ist dann wirklich immer die Frage, will ein institutioneller Kunde sich jetzt wirklich weit weg von der Benchmark bewegen und dann meinetwegen die Magnificent Seven, entweder über einen Nasdaq, wenn er denn so investiert ist, oder über einen S&P, will man sich dagegen stellen, indem man eine Small-Mid-Cap-Wette aufmacht, und ein Equal Weight ist eigentlich eine Small-Mid-Cap-Wette. Und das sieht man auch immer wieder häufiger. Also da gibt's Kunden, die versuchen das schon seit 2 Jahren, lösen den Trade dann aber irgendwann wieder auf, weil es einfach zu wehgetan hat. Oder jetzt Kunden, die auch in so aktuellen Phasen wie jetzt auch stärker Equal Weight dann reinnehmen. Aber da muss man wirklich Geduld haben. Aber ich glaube natürlich auch, also wenn sich das einmal dreht, dann geht's sicherlich auch schnell. Ja, und nochmal, also 100 Titel ist eine breite Diversifikation, hast du gerade angedeutet, aber es ist schon konzentriert. Also, und man muss sich dem natürlich auch im Klaren sein. Nichtsdestotrotz ist der Nasdaq eine tolle Erfolgsstory und kann natürlich auch weiter nach oben laufen.
Ja, und also diese Argumentation mit den Klumpenrisiken, die hört sich ja auch immer wahnsinnig smart an. Weil grundsätzlich ist ja immer klar, wenn jemand das Wort Risiko sagt, dann nimmt man den schon mal immer mehr ernst, als wenn jemand auf Chancen wandt. Ja. Nur, man sollte auch mal die Fakten ja bedenken. Das gibt eine ganze Reihe von Studien, unter anderem von Bessenbinder ja über einen sehr, sehr langen Zeitraum, wo die zeigen, dass die historischen Aktienrenditen eigentlich auf der Outperformance von sehr wenigen Aktien basieren, also etwa nach Zeitraum 2-5% der Grundgesamtheit, ja, während der Rest am Ende sich irgendwie nettet. Ja, und insofern ist es eben nicht nur ein Klumpenrisiko, sondern es ist eine Klumpenchance, und du hast halt hier auch die Motoren nicht gekappt. Du machst ja das bei einem solchen Index, was Peter Lynch mal so ausgedrückt hat, du düngst die Rosen und schneidest das Unkraut weg, machst nicht immer durch die Kappung des Gegenteils. Das ist eigentlich beim gleichgewichteten Index. Und außerdem ist ja dieser Klumpen, den wir heute häufig beklagen, nicht eine besondere Erscheinung dieser Zeit, sondern wir haben ja mal zurückgeschaut, und das habt ihr dann auch in den Unterlagen, wie sah denn beispielsweise der Nasdaq 100 vor 10 Jahren aus, als von Magnificent Seven noch gar nicht die Rede war. Naja, da war Apple auch schon das größte Unternehmen mit 13,4%.
Und Microsoft
von Microsoft Top 2, 8%, du hast eben erwähnt. Naja, dann kam eine Alphabet Intel damals noch auf Platz 4, ja, eine Comcast noch auf 6. Und in Summe hatten wir die Top 10 mit 49,5% Ende 2014. Und jetzt, Februar 2024, haben wir die Top 10 mit 49,1%. Nur, also ich weiß ganz genau, 2014 hat keiner gejammert über Klumpenrisiken im Nasdaq. Das ist schon so ein Thema dieser Zeit, oder?
Ja, absolut. Absolut. Aber ich glaube, das hat auch wirklich damit zu tun, dass gerade der Fokus wirklich auf so stark auf den Magnificent Seven liegt und auch auf diesen Businessmodellen, auf AI grundsätzlich. Und das ist ja auch so ein bisschen, wenn man sich die Historie anschaut, wodurch wurden denn eigentlich diese Outperformance-Phasen des Nasdaqs getrieben? Ja, also 99 sicherlich so diese, das ganze Aufkommen des Internets, neuer Markt und so weiter. Und dann hattest du in den 2010ern hattest du eigentlich das Smartphone, was aufkam, was da nochmal einen starken Output nach oben gegeben hat. Social Media Aufkommen. Ich meine, Meta oder Facebook ist 2014 an die Börse gekommen. Also muss man sich auch erstmal vorstellen. Die sind vor 10 Jahren an die Börse gekommen und sind jetzt schon in den Top 10, also Riesenunternehmen. Also was das wirklich für Erfolgsstories sind. Und jetzt gerade ist diese starke Performance eigentlich wirklich durch diesen KI oder Artificial Intelligence wirklich getrieben. Und das ist natürlich die Frage, what's next? Ja, also was kommt eigentlich als nächstes? Unsere Analysten haben letztens einen spannenden Artikel über Robotics geschrieben. Ja, also dass das vielleicht so das neue große Ding
ist. Da zählt ja der Kollege Kramer auf Elon Musk, ja, die humanoiden Roboter. Und die sorgen vielleicht dann dafür, dass wenn wir in 5 Jahren drauf gucken, Tesla die größte Firma im Nasdaq.
Also wenn dieses eine als Denkmodell geschilderte Szenario aufgeht, dann kann das passieren. Und wir wissen heute logischerweise nicht, ob das nicht wirklich so stattfindet.
Ja, aber das ist diese Aktualität im Index. Ja, der Index spiegelt diese Verhältnisse dann einfach wieder. Und so wie jetzt eine Nvidia nach vorne gesprintet ist, ja, die sind jetzt der drittgrößte Wert. Die waren vor 10 Jahren auf Platz 89 mit einem Gewicht von 0,2%. Jetzt sind sie der drittgrößte Wert mit einem Gewicht von 5,6%. Da sieht man eben, wie ungekapptes Indexing funktioniert. Das ist natürlich auch ein immenser Wertbeitrag, den die Nvidia da reinbringt im Vergleich zu einem Index, wo ich immer das Unkraut dünge und die Rosenköpfe abschneide, wo ich also das Gewicht immer wieder reduziere.
Und das ist gerade das Spannende, finde ich, Christian, dass also es ist ja wirklich schwierig, die Nvidia dann wirklich zu identifizieren als Einzeltitel. Ja, also vielleicht könnt ihr beide das. Ja, redet ja auch immer sehr viel über Einzeltitel. Finde ich übrigens sehr spannend. Aber ich traue mir jetzt nicht zu, die nächste Nvidia oder Meta zu identifizieren. Und da ist es, glaube ich, wirklich toll, dass man über den Nasdaq 100 und einen ETF dann wirklich die Möglichkeit hat, von diesen Wachstumsstories wirklich zu profitieren. Und dann, wie du sagst, dann kannst du halt auch mal ganz schnell gehen, wie bei einer Meta oder bei einer Nvidia, dass du halt innerhalb von kürzester Zeit da wirklich eine tolle Performance mitnimmst. Und ich meine, letztes Jahr waren es, glaube ich, 44% oder 45% im Nasdaq. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen würde ich jetzt auch niemandem raten, packt all euer Geld in den Nasdaq 100 ETF rein. Ja, aber wenn man in Technologie investiert sein will oder eben von solchen Wachstumsstories profitieren will, dann ist der Nasdaq ETF einfach eine tolle Möglichkeit, da rein zu investieren.
Und das liegt vor allen Dingen auch an einer Sache, auf die wir jetzt mal kommen sollten. Nämlich Performance, weil ja, am Ende ist ja entscheidend, wie Helmut Kohl mal gesagt hat, was hinten rauskommt. Und seit 2008 Net Total Return 1.375%, also fast eine Verfünfzehnfachung, während sich der S&P 500 versechsfacht hat. Und wenn man sich das Ganze ab Anfang 1985 anschaut, dann ist es eine unvorstellbare Ver-150-Fachung, was 13,8% pro Jahr entspricht. Und das ist eben die Geschichte, wo man eben auch sich selber die Frage, ja, wahrscheinlich irgendwann stellen muss, wenn man in Amerika investieren will, was ja viele wollen, was zu einem bestimmten Prozentsatz im Portfolio auf jeden Fall auch Sinn macht, macht man es dann eigentlich über den S&P 500 oder nimmt man den Nasdaq?
Ja, absolut. Ich meine, das muss man sich wirklich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 13,8% durchschnittliche Rendite. Also wie krass ist das denn, bitteschön? Ja. Und ich glaube, da hätte jeder von uns, egal wann man reingegangen ist, hätte sich jeder gefreut. Also klar, zwischendurch gab es mal auch heftige Phasen. 2000 bis dann, hat es glaube ich 15 Jahre gedauert, bis 2015, bis man die All-Time-Highs erreicht hat. Aber deswegen da auch immer nochmal Sparpläne auf dem Nasdaq, ist am zweitbeliebtesten bei unseren Produkten nach dem FTSE All World oder MSCI World. Und das ist wirklich ein tolles Sparplanprodukt letzten Endes. Und dementsprechend, wenn man da mit dem Cost-Average-Effekt reingeht, dann macht das aus meiner Sicht absolut Sinn. Jetzt hast du gerade die Frage gestellt, sollte man dann nicht wirklich den Nasdaq wählen anstatt dem S&P 500? Und das muss halt jeder für sich so ein bisschen selbst beantworten, würde ich sagen. Also wie gesagt, institutionelle Kunden haben tendenziell eher die Benchmark, die näher beim S&P 500 ist. Wenn man Privatanleger ist, würde ich, wenn man jetzt wirklich nur ein oder zwei ETFs besparen will, dann würde ich tendenziell persönlich immer was Breiteres haben wollen, weil wir hatten den Drawdown 80%, das ist natürlich auch extrem heftig, ja, selbst 2022, ja, auch nochmal 14% Underperformance des S&P 500 allein im Jahr 2022. Also es kann auch mal in die andere Richtung ausschlagen. Man muss sich halt da einfach im Klaren sein, dass der Nasdaq 100 wirklich eine deutlich höhere Volatilität hat als der S&P 500. Aber man hat eben auch deutlich höhere Gewinnchancen. Und das muss man einfach dann auch durchhalten können letzten Endes. Aber ich finde zum Beispiel eine Kombination, also du hast es, glaube ich, auch mal gesagt, ist auch mein Credo. Also ich habe ja zwei kleine Kinder, für die ich auch Sparpläne bespare. Und da nutze ich gerne den S&P Equal Weight und den Nasdaq, um das US-Exposure abzubilden. Und das finde ich einfach eine super charmante Möglichkeit.
Ja, und das kann man ja auch dann wirklich so als 50-50-Strategie machen. Und wenn man da mal ein bisschen in die Historie zurückschaut, ich habe das mal gemacht seit Anfang 1999 und eine klassische Rebalancing-Strategie macht, also 50% Nasdaq 100, 50% S&P 500 Equal Weight. Und das immer mit einem Rebalancing, wenn einer über zwei Drittel beziehungsweise unter einem Drittel dann ist. Das heißt also, man hat nur viermal rebalanced in 25 Jahren, ist also entspannt. Wir wollen ja möglichst wenig handeln. Hat man mit dieser Kombination tatsächlich nicht nur besser abgeschnitten als der S&P 500, sondern in Summe sogar mit dem rebalanceden Portfolio den Nasdaq 100 selbst wiederum geschlagen.
Und zwar deutlich.
Eben durch diese Stetigkeit, weil man anfangs mit dem Equal Weight nach diesem New Economy Rausch Stabilität drin hatte, das dann aber im Rebalancing genutzt hat, um beispielsweise 2003 nachzukaufen, ziemlich gut den Tiefpunkt zu erwischen, dann diesen Rendite-Turbo drin zu haben. Also das ist eine Möglichkeit. Ich setze das für meinen Sohn um, also 2017, als der auf die Welt kam und wir so sein Anfangsinvestment gemacht haben, war das gleich ein großer Batzen, diese beiden Indizes für ihn zusammenzupacken.
Ja, und wenn man sich den S&P Equal Weight gegenüber dem klassischen S&P Market Cap ansieht, dann hat das jetzt vielleicht seit 2008 nicht funktioniert, aber wir haben das seit 1969 untersucht und da hat der Equal Weight eben on the long run deutlich besser abgeschnitten als der S&P 500 Market Cap und dementsprechend macht das aus meiner Sicht auch Sinn, wenn man wirklich einen Anlagehorizont hat, wie du jetzt für deinen Sohn oder ich für meine zwei Kinder, einfach von mehr als 10 oder 15 Jahren.
Wirklich. Und es gibt ja auch Menschen, die für sich selber anlegen und einen gleichen Zeithorizont haben und für die macht es eben auch Sinn. Es muss nicht nur für die Kinder sein, kann man auch für sich selber machen.
Oder man kann ja auch 100% Nasdaq 100 machen. Wenn man sagt, also ich bin absoluter Wachstumswerte-Fan und ich sehe ja den Nasdaq 100 auch nicht als amerikanischen Index, sondern die Nasdaq ist die globale Plattform der freien Welt für Wachstumswerte. Ja. Und wer wachstumswert ist, wer erfolgreich ist, auch nicht aus den USA, der wird früher oder später auch an der Nasdaq landen, gleich weil man sich eben diesen Investoren dort öffnen müsste. Und es gibt überhaupt keine Zweifel daran, dass sie diese Rolle weiterhin behalten werden, weil es gibt ja eigentlich keinen Wettbewerber. Nur wenn man dann also sagt, man möchte in Wachstumswerte investieren, man macht 100% von seinem Sparplan da rein, das kann man machen. Was ich immer als Warnhinweis dazu geben möchte, ist, am Ende, wenn man dann mal entsparen möchte, kann es sein, dass es dann aufgrund dieser Volatilität eben Zeit braucht. Ne? Also das hat viel Spaß gemacht, wenn man es hätte machen können, 85 loslegen mit dem Sparen im Nasdaq, ja, dann wäre das Kind 15 gewesen im Jahr 2000, ne? Richtig reich. So, ja. Und wenn man dann aber 2003 entsparen muss, da hat man das Risiko.
Das heißt, dann wäre das dritte Studienjahr gar nicht mehr so einfach zu bezahlen gewesen.
Genau. Ja, oder der Führerschein zum 18. Geburtstag. Genau.
Für den Führerschein hätte es noch gereicht.
Also, da geht's einfach dann drum. Ich finde, man kann das machen, 100% Nasdaq, weil man muss sich des Preises bewusst sein. Und der Preis ist einfach...
Ja, wobei man, wenn man hier auf die Rebalancing-Strategie einfach aufguckt und wenn man dann mal sieht, dass der Equal-Weight-Ansatz zunächst mal dem S&P 500 überlegen ist, aber das in der kombinierten Portfolio-Variation. Und das können wir ja auch für die Podcast-Zuhörer einfach mal auch sagen. 1279% nach 25 Jahren rauskommen, die eben die Nasdaq-Performance nach 25 Jahren von 1019 dramatisch hinter sich lassen. Equal Weight S&P. S&P sind nochmal spürbar niedriger. Wir reden über 11% Rendite pro Jahr versus 10,1 beim Nasdaq 100 versus 9,4 beim S&P Equal Weight und 7,6 beim S&P. Und das Ganze geht dann auch noch einher mit einer, jetzt fairerweise, nur gegenüber dem Nasdaq 100 sinkenden Volatilität verglichen mit dem S&P 500 und einem S&P 500 Equal Weight hat das Portfolio mit 19,1% eine etwas höhere Volatilität, aber gegenüber den 24,4% vom Nasdaq 100 eben eine um ein Fünftel geringere. Und von daher ist, also man kann sicherlich noch mal ein paar andere Untersuchungen auf verschiedene Laufzeit machen, aber nach dem, was man hier sieht, ist es eine extrem klare Botschaft.
Das liegt natürlich auch an der Zeit. Ja, weil wir eben diesen besonders
starken Drawdown. Aber wir haben alles mit drin.
Starken Drawdown der Nasdaq, der durch den Equal Weight abgefangen wurde. Aber es zeigt eben, dass es nicht ein Oder sein muss, sondern dass es auch ein Und gibt und dass man sich, sagen wir mal, die Klumpenchancen holen kann über die Nasdaq, weil wenn Klumpenchancen, dann nimmt man sie dort, wo sie am größten sind und das ist in der Nasdaq und dass man sich das Grundrauschen der Aktienmärkte mit so einem Equal-Weight-Produkt reinholen kann.
Absolut, genau. Aber lass mich da noch kurz einhaken und so ein bisschen die Risikoseite betrachten. Also ich bin voll bei euch und wir setzen da ja auch extrem stark drauf. Wir haben auch eine deutlich breitere Nasdaq-Range. Also wir haben ja noch den Nasdaq Equal Weight, wir haben noch einen Nasdaq ESG 100, wir haben noch einen Nasdaq Next Generation.
Also du meinst, wir könnten eigentlich als nächstes auch noch einen Nasdaq Ultra Deep Dive machen?
Das könnte man auch noch mal
machen. Aber das machen wir so. Das entscheidet ihr. Das entscheidet ihr mit euren Kommentaren, nämlich einfach unter das Video Ultra Deep Dive schreiben oder bei entsprechenden Kommentaren den Daumen nach oben machen. Das ist für uns immer ein ganz guter Indikator. Ist es von breitem Interesse oder wird es dann einfach brutalst nerdig? Ja, und also von daher an euch der Aufruf, kommentieren, Daumen nach oben setzen und Bescheid geben.
Genau, was ich aber nochmal sagen wollte, nochmal auf die Volatilität hinzuweisen, weil du sagtest, klar, man kann 100% seines Vermögens oder seiner Sparplanrate in den Nasdaq 100 investieren, aber dann haltet auch bitte durch. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und das ist ja immer das große Problem. Dann kommt der Drawdown, dann kriegt man kalte Füße und dann verliert man eigentlich am meisten. Aber da ist eigentlich die Phase, wo man am günstigsten einkaufen kann und die höchste Rallye nach oben wieder mitnehmen kann. Aber da wirklich haltet dann auch wirklich durch. Und ich kann sehr gut verstehen, wenn man da vielleicht einfach ein bisschen breiter aufgestellt sein will. Aber nochmal, was du gerade gesagt hast, die Klumpenchancen. Und wenn man sich die nackten Zahlen anschaut, ich meine, Apple macht 100 Milliarden oder sowas Gewinn jetzt im letzten Jahr oder sowas. Also das ist der absolute Wahnsinn. Also was für, und auch die ganzen Benefits, die diese Unternehmen wirklich liefern können. Also in den USA, ich glaube, da gibt's regulär 10 Arbeitstage oder sowas. So Apple oder eine Meta, die geben jetzt irgendwie 30 Arbeitstage.
Urlaub.
Urlaubstage, genau. Sorry, Urlaubstage.
Schon richtig. Also so toll ist es dann bei Apple doch nicht.
Ich hab's verdreht, genau. Und das sind halt so Benefits, wo man dann auch wirklich die klugsten Köpfe an sich binden kann. Man sitzt auf riesen Cash-Reserven, wo man sich auch einfach kleine, erfolgreiche Unternehmen dann auch wirklich einverleiben kann. Aber, du hast es genannt, Nvidia, 89. Position, ganz schnell in Top 3. Also das kann natürlich auch genauso schnell gehen und das kann man eben sehr toll mit dem Nasdaq 100 machen.
So, jetzt haben wir Performance besprochen. Jetzt haben wir eine Strategie auch noch dazu gemacht. Jetzt müssen wir natürlich auch noch eine Sache uns anschauen, nach dem Motto, wann fängt man mit dem Ganze an? Ne? Und da haben wir nun in der Vergangenheit schon gesehen, da gibt es durchaus auch unglückliche Zeitpunkte, bei denen man starten kann. Und wenn man sich das Ganze vor dem Markt-Timing-Gesichtspunkt eben anguckt, was ja immer schwierig ist, wie Christian gerne mit einem schönen Bonbon zum Ausdruck bringt, und sich die Bewertung dann einfach anguckt, dann ist es eben so, dass der im Moment einfach schon mal auch ganz knülle bewertet wirkt, auch vor dem Hintergrund, dass in den USA ja spürbar attraktiveren Zinsumfeldes, was man da hat. Wie siehst du das? Wie sehen das auch eure Kapitalmarktstrategen vor dem Hintergrund, der ja auch wissenschaftlich aufbereiteten Untersuchungen sofort oder später investieren, wo man immer wieder sagt, Kapitalmarkt historisch also sofort investieren war eigentlich fast immer besser. Nur wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht an einem der Zeitpunkte sind, wo wir in einem Fastzeitraum sind. Also wo es Sinn macht, über einen Sparplan reinzugehen. Wenn man jetzt einen größeren Klumpen mal an Geld mal investieren will.
Ich glaube, also da gibt es auch wieder die unterschiedlichsten Lager. So ganz keep it simple mäßig würde ich jetzt sagen, ist man eher in der Value-Ecke, dann mag man den Nasdaq 100 jetzt vielleicht nicht so gerne, ja, weil er ist natürlich immer relativ hoch oder tendenziell immer relativ hoch bewertet zum Rest des S&Ps, wenn man sich den S&P im Vergleich anschaut. Aber es gibt natürlich auch die Jünger, die sagen, die Geschäftsmodelle dieser Unternehmen sind so stabil und da kommt die ganze Innovationskraft her. Die Nasdaq 100 Unternehmen geben im Schnitt fast das Doppelte an Research und Development aus, also Forschung und Entwicklung. Und da erzeugen sie natürlich auch die neuen Innovationen, die stabilen Geschäftsmodelle und dann natürlich auch so starke Gewinne wie jetzt oder Wachstumsraten wie jetzt bei Meta, bei Nvidia, bei Apple zuletzt auch dann wirklich dann in den Quartalsreportings dann auch rauskamen. Und da muss man dann auch einfach wirklich entscheiden, wie gehe ich damit um. Und ich persönlich, wenn ich jetzt einen großen Geldbetrag anzulegen hätte, würde wahrscheinlich nicht alles sofort reinsetzen, sondern wird vielleicht so ein Leveraging machen, dass man sagt, einen Teil investiere ich jetzt und einen zweiten Teil dann vielleicht später, ein paar Monate später, ein halbes Jahr später, ein Jahr später. Aber ich glaube, wenn man einen Sparplan machen will, dann sollte man nicht warten. Dann sollte man wirklich jetzt sofort anfangen, weil wenn es wirklich dazu kommt, dass wir wieder einen starken Drawdown sehen jetzt in der nächsten Zeit, dann ist es ja auch, dann kauft man ja auch wieder günstiger ein zu günstigeren Levels. Also ist doch toll. Ja, also da würde ich mich gar nicht, da würde ich mich drüber freuen, wenn es jetzt vielleicht wieder ein bisschen nach unten gehen würde oder auch ein bisschen stärker nach unten gehen würde, dann kann ich mir das ja alles günstiger einsammeln. Und wenn ich jetzt gerade sogar auf mehr Cash sitze, dann kann ich den Sparplan nach unten ja vielleicht sogar noch höhere Beträge reinsparen, als wenn der Index weiter hochläuft. Ja, und deswegen plädiere ich bei einem Nasdaq 100 eigentlich immer für ein Sparplankonzept.
Ist ja im Übrigen auch, wenn wir auf das Konzept hier zurückgehen mit der Rebalancing-Strategie, ganz schön, wenn man sich das im Sparplan vorstellt und nach 3 Jahren dann beispielsweise sich die Gewichtung etwas auseinandergezogen hat, dann kann man ja auch mal sagen, ich passe meine Sparraten daraufhin an, damit sich das wieder annähert und sagt dann eben in einem Jahr, von den, sagen wir mal, 200 Euro, die ich im Monat zur Verfügung habe, packe ich jetzt eben 150 in den Equal Weight S&P und nur noch 50 in den Nasdaq, damit der S&P quasi darüber eine Möglichkeit erhält, von der Gewichtung her, wieder sich an den Nasdaq 100 heranzurobben. Ja. Wenn der dann nicht nochmal performancemäßig Gas gibt.
Oder wenn man sagt, naja, also das ist mir dann zu viel USA, ne? Kann man ja auch sagen, man nimmt nicht den S&P 500, sondern man nimmt beispielsweise den Stocks Europe 600.
Und das ist natürlich die schöne Möglichkeit, die du portfoliomäßig auch hast, weil du ja diese entsprechenden Ordner bei Scalable einfach anlegen kannst, wo du dann eben einfach sagst, nach dem Motto, das ist meine USA-Position, das habe ich da drin, wo du dann auch einfach nachgucken kannst, wie sieht's da eigentlich aus? Und dann kannst du eben dein Europa, dein USA, dein Asien, vielleicht auch Japan, was auch immer, kannst du dir vernünftig untereinander packen. Also auch mit den Sparplänen.
Wir stellen auf jeden Fall fest, dass diese 100 Unternehmen, egal ob das jetzt viel oder wenig ist, ein unglaublich spannender Portfolio-Baustein sind, um diesen Bereich allgemein der Wachstumswerte abzudecken. Wachstumswerte muss nicht unbedingt Technologie bedeuten. Ja, Wachstum gibt's ja auch wirklich in Basisindustrien. Ja, also das beste Beispiel dafür ist ja mein bevorzugter Energy Drink. Ja, Monster Beverage ist natürlich auch Bestandteil des Nasdaq 100. O'Reilly Automotive, ja, so Kfz-Zubehör, Teilehändler, auch eine riesen Wachstumsstory, ist ebenfalls im Nasdaq 100. Fastenal, ja, sozusagen die amerikanische Version von Wirt, ja, mal irgendwann als Schraubenvertrieb gestartet. Inzwischen alles, was mit Befestigungssystemen und Industriebedarf zu tun hat, die letzten 12 Jahre ein Ten-Bagger. Also da gibt's noch eine ganze Reihe an Unternehmen auch zu entdecken, ja, wenn ihr sagt, okay, guckt euch doch mal ein bisschen mehr die Nasdaq 100 an in irgendeiner Sendung, abseits derer, über die alle
Nasdaq
sprechen.
Nasdaq 100 Low 50 oder so.
Genau, wir können ja auch mal über eine Honeywell sprechen, über eine Cintas beispielsweise, den Uniform-Lieferanten, Uniform-Berufskleidung as a Service, haben wir schon gesprochen, mal bei den Dauerläufer-Aktien. Naja, eine Walgreens, ne? Also wenn die weiterhin so fällt, dann ist sie irgendwann aus dem Nasdaq 100
draußen. Aus dem Dow Jones hat sie sich schon verabschiedet.
Da verabschiedet sie sich jetzt, genau. Aber es gibt auch Versorger mit dabei, ja, Baker Hughes oder eine Constellation Energy. Also ein bunter Mix. Und wenn man Wachstum Werte will, dann ist man auf jeden Fall bei der Nasdaq ein super spannender Baustein. Eine Frage natürlich zum Abschluss. Es gibt den Nasdaq 100 Index und auch darauf einen ETF. Es gibt keinen ETF auf den Nasdaq Composite, also den wirklich allumfassenden Index.
Gute Frage, ja. Müsste ich mal mit den Produktspezialisten sprechen, warum das der Fall ist. Aber vielleicht ist das einfach zu schwierig, den abzubilden. Vielleicht gibt's da keinen vernünftigen Futures-Optionsmarkt drauf. Vielleicht wollen sie die Lizenz nicht vergeben. Also das sind immer so Gründe, warum man das
Oder einfach kein Bock auf über 3000 Aktien, die insgesamt in den Segmenten der Nasdaq notiert sind. Wobei, das ist auch gar nicht schlimm. Das haben wir euch nämlich auch nochmal dazu gepackt. Den Wertentwicklungsvergleich zwischen Nasdaq 100 und Nasdaq Composite. Und das sieht man, seit es den 100 gibt, ist er bedeutend besser gelaufen als der Nasdaq Composite. Denn das darf man auch nicht vergessen. Bei diesen vielen, vielen kleinen Werten, auch da wieder der Hinweis auf die Studie von Bessenbinder, da ist wahnsinnig viel Bodensatz inzwischen dabei.
Da muss ich gerade kurz eine Anekdote erzählen, die mir letzte Woche ein professioneller Portfolio-Manager gesagt hat, der meinte, warum soll ich denn in unprofitable Tech investieren? Ja, das ist genau der Grund. Ja, also dann geh doch auf die größten 100 Unternehmen. Und wenn du denkst, dass es da wirklich schon Wachstumsstories, die man früher abgreifen will, dann geht man eben in den Nasdaq Next Generation rein. Aber das ist ja schon dann auch Top 200.
Genau, das ist noch Top 200
und nicht Top 1000. Über 3000 andere.
Und da sind ganz viele Biotech-Werte, bei denen es sich immer als Frage stellt, werden die sich mal ganz schnell verzehnfachen, weil doch irgendwo wieder eine Kapitalspritze, eine positive Studie kommt.
Oder sind sie morgen nicht mehr da.
Genau, oder sind sie weg.
Aber die Phase, muss man ja auch mal sagen, die Phase, wo der Nasdaq Composite dann mal besser abgeschnitten hat, der ist eigentlich vor allem diese extreme Drawdown-Phase gewesen, wo man dann eben eigentlich schon sieht, hat dem Motto so, also und so richtig intensiv war es dann auch nicht. Also es ist eben auch nicht so, dass da irgendwie mal über einen besonders langen Zeitraum dann irgendwas an Underperformance auf der Nasdaq 100-Seite oder auf der Outperformance-Seite für den Nasdaq Composite war. Und überlegen, wie man das formuliert. Und von daher macht das, glaube ich, schon Sinn. Ich finde das auch portfolio-theoretisch schon ganz interessant, weil man auch in Deutschland ja gesehen hat, wie seit DAX 40 auf einmal sich schon eine Veränderung in Deutschland auch ergeben hat, vom DAX zum MDAX, wo man auf einmal den Eindruck hat nach dem Motto, irgendwie der MDAX kommt quasi gar nicht mehr so richtig aus dem Knick, weil vielleicht ist auch dieses 40er-Portfolio so ein Sweet-Spot gewesen, wo dann auf einmal in der Tat auch es besser funktioniert. Auch wenn wir damals unsere 50 nicht bekommen hatten, die wir lieber haben wollten, aber man kann ja alles haben.
Du hast eine sehr gute Aktie, die im MDAX hochgewichtet war, rausgenommen und in den DAX gepackt, nämlich eine Airbus, ja, die ja auf Anhieb zu den Top-Werten im DAX gehört, der ja früher einfach aufgrund der alten Regeln, das hatte gar nichts mit Kapitalisieren zu tun, der Zugang verwehrt war. Und dazu die Immobilienwerte im MDAX haben jetzt auch nicht wirklich Freude gemacht. Das war dann jetzt nicht Kausalität, sondern Koinzidenz.
So, das war er, unser Deep Dive in den Nasdaq 100 zum 25. Geburtstag des QQQ-ETF. Wobei der EQQQ ja das viel bessere Timing eigentlich hatte, als er in Europa in 2002 eingeführt wurde. Das habt ihr auch alles jetzt gelernt, weil euch damit im Grunde genommen einiges erspart geblieben wäre. Was ihr, wenn ihr damals an der Börse aktiv wart, wahrscheinlich aber auch anderweitig mitgemacht habt. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir bei Echtgeld TV mit einer neuen Sendung an den Start gehen. Wir freuen uns aber vor allen Dingen auch darüber, wenn ihr unsere Sendungen bewertet auf den einschlägigen Plattformen und wenn ihr euch beispielsweise zum Ultra Deep Dive mal äußert oder zu den angesprochenen Nasdaq 100 Low 50, wenn wir da mal ein bisschen genauer hin und her rühren sollen. Wie auch immer ihr euch da entscheidet, was auch immer ihr kommentiert, ihr bleibt bitte gesund, weiter investiert und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei bei Echtgeld TV. Tschüss aus Berlin.